It's der Wahnsinn.
Ich glaube, ihr habt alle nachgehört, das ist der Wahnsinn, was der liebe Lars gesagt hat, wo ich den Jingle losgetreten habe, losgefahren, abgefahren habe. Das passt sehr gut zur heutigen Sendung, lieber Lars. Guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Wahnsinn passt zur heutigen Sendung. Es war eine wahnsinnige Woche, würde ich sagen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier, oder ein das Thema, was wir heute hier besprechen, nämlich ja, der Wahnsinn stattfand rund um den Wahlkampf in USA, wie er jetzt vielleicht so langsam beginnt in Richtung Wahlkampf Deutschland und dann eben vor allen Dingen bezogen auf Social Media. Also welche Rolle Social Media gespielt haben beim Wahlkampf, ob man das überhaupt so sagen kann, was wir dazu denken und ja, welche Rolle es spielen wird oder welche Rolle Social Media spielen werden. Es gibt ja schon so ein paar Anzeichen, die nicht hoffen lassen. Das Ende der Aufklärung X sehe ich jetzt gerade hier als einen Hintergrund von dir. Ja,
ja,
ich weiß gar nicht, ob das so, ja, sag du.
Ja, also ich habe gestern den Digitalwirtschaft-Podcast FAZ gehört mit Carsten Knob, den Herrn Ambruster und dem USA-Korrespondenten. Und das hat Carsten Knob im Prinzip so in dem Podcast gesagt. Ja, und ergänzen will ich vielleicht mal mit der zweiten Aussage, die ich versuche jetzt einzublenden. Elon Musks Einfluss ist unbeschreiblich, hat er seine Zahlen, er erwähnt das wohl auch immer auf irgendwelchen Kongressen und bei Reden. Die FAZ erreicht zu guten Zeiten rund 2 Millionen Leute. Elon Musk erreicht ja von 24 Stunden 200 Millionen Leute. Also es ist schon, sind Zahlen von der Reichweite her, die einem verblüffen. Also ist doch komplett richtig, dass Herr Habeck zurück auf X ist.
Also erstmal das mit dem Erreichen. Das Problem dabei ist ja noch, man könnte jetzt ja sagen, die FAZ ist ja wenigstens ein seriöses Medium und die Leute, die da erreicht werden, die lesen ja dann auch die Artikel und bilden sich darüber eine Meinung und so weiter. Das Problem ist ja noch, dass die Menschen, die halt Medien konsumieren, ja auch sehr, sehr oft nur die Titel konsumieren und vielleicht noch den Einstieg und das war's. Also Texte, die nicht sehr viel länger sind als Posts auf X oder auf Threads oder wo auch immer. Das macht die Sache dann noch mal ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Und Habeck zurück auf X. Also kurz gesagt, es ist nicht die richtige Entscheidung, finde ich. Also ich kann es nachvollziehen, was er gesagt hat, dass er das nicht den Rechten und Schreiern und Fake News Apologeten und so weiter überlassen will. Die Plattform X kann ich alles nachvollziehen. Das Problem ist halt, das ist so, als wenn Robert Habeck irgendwie eine Wahlkampfveranstaltung macht, aber nur Leute, die ihn hassen würden, werden zugelassen. Weil das Problem ist, wenn da halt die Person, die halt diese Plattform kontrolliert und die sagt, was Leute sehen dürfen und was nicht und wer das sehen darf und was nicht und wer nicht, ja, bringt es gar nichts, würde ich sagen. Also für mich ist das eine falsche Entscheidung.
Also wir haben jetzt mehrere Themen und ich bin schuld, weil ich das Zitat jetzt reingeblendet habe, durcheinander gebracht. Schließen wir das Thema Habeck ganz schnell ab. Für mich auch die falsche Entscheidung und ich bin wieder beim Podcast der FAZ. Dort wurde dann auch darüber gesprochen, mit welchen Algorithmen auf X gearbeitet wird. Ja. Und es gibt wohl einen Test, den das Wall Street Journal gemacht hat, wo sie Test-Accounts angelegt haben und die sie einfach nur für Kochen, Sport oder irgendwas explizit interessieren wollten, auch dort ihre Followerschaft aufgebaut haben. Trotzdem darfst du dreimal raten und du wirst beim ersten Mal erschaffen, welche Nachrichten immer wieder in deren Timeline gespielt wird. Das ist für mich einfach nur so ein Beispiel. Du kannst auf X nicht gewinnen. Wegen der Algorithmen, genau. Wegen der Politik, die Musk dort durchgesetzt hat und wegen natürlich auch dem Schwenk von einer sehr interessanten Plattform namens Twitter hin zu einer Propaganda-Plattform, die entsprechend jetzt von Musk eben dominiert wird und wo auch das Publikum einfach von Hatern entsprechend dominiert wird. Also ich glaube, ein komplett falscher Schritt und auch ein komplett falsches Zeichen, das Habeck dort auch in die Öffentlichkeit hinein sendet. Und damit können wir das Thema Habeck.
Ja, Vielleicht noch ein Aspekt da, komplett falsches Zeichen. Elon Musk twittert jetzt sogar oder postet jetzt sogar auf Deutsch. Und da sieht man halt schon, wo es hingeht. Da sieht man halt schon, dass Elon Musk höchstwahrscheinlich jetzt Deutschland als das nächste Battleground erkannt hat. Da gibt es jetzt bald Wahlen und da kann man halt auch alles tun. JD Vance hat ja wohl gesagt, also wohl vor dem während des Wahlkampfs ja schon gesagt, wenn irgendwie Deutschland und Europa X weiterhin regulieren wollen, dann wird's Ärger geben. Elon Musk reagiert auf irgendwelche Beiträge von Robert Habeck und von Olaf Scholz auf Deutsch, also das ist einfach, wie man auf dieser Plattform sein kann, das erschließt sich mir wirklich gar nicht, das muss ich wirklich sagen.
Ne, kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Es gibt dann die Beiträge von Martin Fernsehen und auch von Chris Stöcker. Martin Fernsehen, einer der Macher des Social Media Watch Blogs, der Chris Stöcker beim Spiegel, und er sagt, X spielt in Deutschland einfach auch nicht die Rolle, also man muss da nicht unbedingt auf X sein. Ja? Da treiben sich immer noch einige Journalisten rum, ja, das kann ich noch verstehen, die vielleicht einfach zuhören wollen, sie sagen auch, sie wollen dort die Statements der Politiker haben, die kriegen es auch anders, aber ansonsten ist das ja hier für das deutsche Publikum, wenn man das auch rein von den Nutzerzahlen und prozentual sieht, hier hat man nicht der Battleground, den man gewinnen muss, da gibt es ganz andere Battlegrounds. Also das auch mal in den Kontext gesetzt. Sind wir uns einig? Wir wissen, dass einige anderer Meinung sind. Ich glaube, X kann man einfach nur noch ignorieren.
Damit wollen wir das Thema. Sehe ich genauso.
Ja, an der Sache her. Ja. Und zurück zu dem Thema Social Media und welchen Einfluss Social Media auf Wahlen hat. Carsten Lob hat sicherlich zugespitzt. Ich glaube aber schon, dass was dran ist. In dem Fall hat halt Musk in den USA, insbesondere im Wahlkampf, eine riesen Reichweite. Auch hier kann man natürlich wieder diskutieren, wen hat er erreicht, diese 200 Millionen Leute, die es lesen. Das sind vielleicht Leute, die sich aufregen wollen, die einen, die ein bisschen sensationslüstern sind, und auf der anderen Seite eben diese Hater und rechtsradikale MAGA-Gruppe, die sich dort eben auch eben versammelt hat. Und natürlich erreichen die, und das ist ein ernstes Problem, erreicht man jetzt mal losgelöst von X, ja, offensichtlich über soziale Medien in einer sehr verkürzten Form, gerade wenn man es verkürzt, gerade wenn man es pointiert und dramatisiert macht, mehr Leute als die seriösen Medien es tun. Ich habe hier vor mir auch ein paar Artikel, die zitiere ich nochmal kurz, dann bist du dran. Ja. Quotenminus der für US-Sender zur Wahl. Die Quoten der US-Sender bei Wahl sind im Vergleich zu 2020 um 25%, um weitere 25% entsprechend gefallen. Also das ist nur eine Geschichte, die da drin ist. Und das andere war, nach der US-Wahl kommt jetzt die Kapitulation seriöser Medien. Das ist jetzt der Newsletter von Horizont von gestern. Also da ist es schon, wir können dann diskutieren, ob es in Deutschland genauso ist, bedenklich, was scheinbar in den USA dort passiert ist.
Ja, genau. Also erstmal ist es ja so, Trump hat gewonnen und jetzt wird eben geguckt, was könnten die Gründe sein. Also die Leute, die es halt vor allen Dingen nicht verstehen, die sauer sind deswegen, die wütend sind, da schließe ich mich mit ein, versuchen jetzt zu verstehen, woran es liegt. Und ein Grund, der ja jetzt genannt wird oder der ja erkannt wurde, ist eben Social Media. Elon Musk oder sagen wir auch mal Social Media und Influencer insgesamt. Und du hast jetzt ja gerade gesagt, dass das Problem an sozialen Medien ja auch das ist, dass da gewisse Dinge verkürzt sind, dass man sich nicht mehr etwas umfassender mit Themen beschäftigt. Das ist ja gerade auf jetzt, wenn du dir den US-Wahlkampf anguckst und guckst, was Trump und was die Kampagne von Trump da gemacht hat, ja gerade nicht der Fall, weil es ist ja gerade interessant zu sehen, dass halt Trump in ganz vielen Podcasts, YouTube-Formaten dabei war, wo halt teilweise stundenlang interviewt wurde, gesprochen wurde. Also der Grund ist eben nicht nur Social Media verkürzt bestimmte Dinge oder stellt bestimmte Dinge kurz, knapp, falsch dar. Und das macht da das Problem. Sondern das Problem ist ja auch, dass, und da sind wir bei dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, dass halt die Medien, die seriösen Medien, wenn man es mal so sagen kann, dass die halt eben auch an Einfluss verlieren. Ich glaube, das ist noch das größere Problem. Und das ist auch das, was Donald Trump oder die Leute um ihn herum erkannt haben. Ob Donald Trump das selber erkennt, ist noch fraglich. Dass sie eben sagen, wir wollen eben Leute erreichen, die halt nicht mehr mit den Medien erreicht werden, weil die halt die seriösen Medien, weil sie die halt einfach nicht mehr lesen. Deswegen gehen wir halt zu alternativen Medien, zu Podcasts, die halt konservative bis rechte dann eben betreiben, die auch von ganz vielen rechten Konservativen eben auch finanziert werden. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als zu sagen, Social Media verkürzt die Sachen und das deswegen dringen halt Leute nicht mehr durch.
Also erstmal ist ja ein Strauß von Kunden, wenn man gewonnen hat. Ne? Also ja. Social Media ist, also bin ich fest der Überzeugung, ist ein
absolut.
Grund. Ja, das, was dort Musk rausgeballert hat einerseits, das, was ja. auch auf uns zukommt und teilweise schon passiert, die Bot- und Trollfarmen aus China, Russland und dem Iran, auch die haben die im US-Wahlkampf eingegriffen, die greifen bei uns entsprechend in die öffentliche Meinungsbildung ein. Also das ist schon so, dass das ein Faktor
absolut.
Ist. Ja, und diese Präsenz in Podcasts, in längeren Formaten, ist ein zweiter Faktor. Das wurde ja auch in diversen Artikeln rausgearbeitet. Er geht in diese Podcasts, kann sich da ja in seiner gewohnten Art und Weise auch stundenlang oder sehr, sehr lange, vergleichsweise lange auslassen, ohne dass ihm auch da irgendwo widersprochen wird. Und greift dann einen Trend auf, den wohl Harris in dem Maße entsprechend nicht gesehen hat. Ja, sie hat mehr Social Media Werbung und solche Sachen gemacht und er hat wohl auch dort gepunktet. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Gründe. Wie kann eine farbige Frau in den USA Präsidentin genau. werden? Wird die von der Zielgruppe, die Trump ja sehr bewusst angegangen hat, junge Männer, erstmal nicht mehr nur die Weißen, sondern auch aus anderen Klientels. Ja, da, also ich glaube, die Analysten, die es monokausal erklären, liegen einfach daneben. Da kommen bestimmt zwischen 5 und 10 Gründe zusammen, warum das passiert ist, was wir nicht verstehen.
Ja, sehe ich auch.
Das gehört auch,
also der,
zurück beim Thema, auch die Krise der seriösen Medien. Das gehört da einfach dazu. Und er greift sie ja nicht umsonst auch immer wieder an. Ja, Lügenpresse heißt es in Deutschland. Und analoge US-amerikanische Begriffe verwendet er ja auch, um eben CBS und andere die anzugreifen, von denen er sich missachtet und benachteiligt fühlt. Er tut zumindest mal so.
Ja, genau. Und jetzt, du hattest das eben ja schon mal gefragt oder eingeworfen. Was heißt das jetzt für Deutschland oder wie wird sich jetzt eben der deutsche Wahlkampf entwickeln? Also werden wir eben auch jetzt in Deutschland Politikerinnen und Politiker sehen, die dann eher halt zu andere Art Medien, zu andere Art Kanäle gehen, um dort eben auch Menschen zu erreichen, die sie über die traditionellen Medien nicht erreichen. Ist überhaupt die Situation in den USA vergleichbar, 1:1 vergleichbar sowieso nicht, aber gut vergleichbar mit der Situation in Deutschland? Das ist ja erstmal grundsätzlich die Frage. Ne? Also ich habe irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass das in Deutschland schon noch ein bisschen anders ist. Es gibt ja auch so ein paar Dinge, die darauf hindeuten. Also auch jetzt hier die Shell-Jugendstudie, die veröffentlicht worden ist, da heißt es ja, da ist ja auch ein Ergebnis, dass die Medien schon noch eine, also auch öffentlich-rechtliche Medien zum Beispiel, schon noch eine größere, also auch bei Jugendlichen oder jüngeren Menschen auch noch einen größeren Einfluss und auch ein größeres Vertrauen genießen. Aber bestimmte Tendenzen sieht man in Deutschland wahrscheinlich schon auch, oder?
Ich sehe die auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch diverse Analysen, die jetzt weiterhin gefahren werden. Diese und auch jetzt hier die Kommentare zum Bruch der Ampelkoalition, zu den Wahlergebnissen in einigen ostdeutschen Bundesländern. Ja, der Drang, und das, da haben wir wieder die Parallele zu den USA, zur Vereinfachung. Die Situation ist komplex. Die politische, die wirtschaftliche Situation ist komplex. Und jemand, der vermeintlich einfache Antworten anbietet und dabei auch eine gewisse Empathie an den Tag legt. Ja. Also Trump schafft es ja, mit den Emotionen seiner Zuhörer meistens und Zuschauer entsprechend zu spielen. Und das schaffen andere Politiker nicht. Ich glaube auch nicht, dass Kamala Harris in den USA diesen emotionalen Zugang auf einer teilweise natürlich bedenklichen Ebene, mit bedenklichen Themen und bedenklichen Aussagen hat, dass diese das so gemacht hat. Und da sind wir schon. Auch bei Themen, die in Deutschland eben drin sind, wo einfach vereinfacht wird. Es sind die Migranten, es sind die Windkraftwerke, die plötzlich abgerissen werden müssen. Ja, also auch mit Schwachsinnsaussagen wird auch hier agiert, auch von Politikern, die ja dem demokratischen Spektrum ohne Zweifel zuzuordnen sind. Chris Bogisch hat in einem Artikel davor gewarnt, dass wir jetzt Herrn Merz oder Herrn Lindner oder Herrn Linnemann in einen Topf von Herrn Trump werfen. Ja, hat er zu großen Teilen recht. Das bedenklich ist aber auch, dass die bedenkliche Methoden oder fragwürdigen Methoden anwenden, auch jetzt in den sozialen Medien, nicht nur dort, aber dort ist auch eben nutzen, auch wieder radikal vereinfachen und dabei einiges hinten runterfallen lassen und emotionalisieren. Also das ist natürlich ein Punkt, der sehr, sehr kritisch aus meiner Sicht ist.
Ja, aber die Frage ist jetzt eben, was tun dagegen oder wie halt dagegen angehen. Also jetzt, wir haben am Anfang über Robert Habeck gesprochen, der jetzt wieder zurück in Social Media ist, ja nicht nur auf X, sondern auch auf den anderen Plattformen und da eben auch relativ aktiv ist. Zumindest sehe ich halt relativ viel bei Threads von ihm. Das scheint ja etwas zu sein, was jetzt eben liberalere Kräfte, wenn man es mal so sagen kann, dann eben auch versuchen zu tun. Was sind andere Methoden? Weil auch das emotionalere Argumentieren und auch das prägnantere Argumentieren ist ja jetzt nicht per se falsch. Ne? Also weil wenn man so halt auch, wenn man über Emotionen dann eben auch Menschen erreicht, dann ist das ja, also wie gesagt, ich meine, das ist nun mal ein wichtiger Aspekt, Emotionen. Ich meine, nicht jeder Mensch entscheidet sich politisch oder macht eine Wahlentscheidung nur auf Basis von, weiß ich nicht, man lernt die Wahlprogramme auswendig. Also insofern ist das ja schon ein richtiger Weg grundsätzlich. Ich glaube,
Frage halt,
ja, weiß ich auch nicht, was ist halt der Aspekt, der, ja.
welche Emotionen man anspricht, ja, und
Ja, und
auch zu welchen Themen und ob man dabei Leute diskriminiert über einen Kamm schert, wo es nicht eben entsprechend
das ist
anständig
es.
ja.
Genau.
Das Wort anständig ist klingt heutzutage ja altmodisch, aber ein gewisser Anstand sollte auch in der Politik noch da sein und gewisse Grenzen sollte man nicht überschreiten, finde ich. Ja,
Ja,
natürlich
genau.
müssen wir zuspitzen, natürlich müssen wir emotionalisieren, aber halt auch sich immer darüber im Klaren sein, welche Grenzen man da überschreiten möchte oder nicht überschreiten möchte. Also wenn der Herr Söder
Genau.
sagt, die Grünen sind der Feind oder sowas, ja, und das absolute Feindbild aufbaut, ist das für mich eine Grenzüberschreitung. Die sind nicht der Feind, das sind ein politischer Gegner. Ja, und das sind halt sehr feine Nuancen, die heutzutage absolut zu kurz kommen. Aber ja, ich bin
Ja, und
extrem
politischer Gegner.
besorgt, ja, über den Stil, den jetzt zum Beispiel gerade die CDU an den Tag legt. Ich bin natürlich noch besorgter über das, was die AfD dort macht auf TikTok. Das haben wir alles ja schon diskutiert hier. Die deutschen Männer, ja, und also solche Dinge, das geht ja auch wieder in eine Klientel hinein. Und ich bin besorgt, weil natürlich wir auch eine Glaubwürdigkeitskrise, und das ist in den USA wieder das Gleiche, des sogenannten Establishments haben, der sogenannten liberalen Eliten, an die viele in den USA, aber auch hier in Deutschland in Anspruch nicht mehr glauben. Zu starken Teilen im Osten, aber nicht nur dort. Ja, die ramschen doch wieder in die eigenen Taschen hinein. Ich zitiere nochmal das, was ich hier vor Ort erlebt habe. Die Sozialdemokraten, von denen ich scheiß enttäuscht, die kümmern sich nicht mehr um mich. Und die AfD, die kümmern sich um mich. Die werden ja mal richtig Dampf machen. Ja, also das ist schon, da sind sehr viele Parallelen da. Und ich schaue mit großen Sorgen auf den Bundestagswahlkampf, wann immer er dann nur kommen mag in die Wahlergebnisse.
Ja, ich genauso. Also ich bin auch wirklich gespannt. Also wie, ja, ob es halt wirklich wieder so ist, dass das, was in den USA passiert, eben ein Vorbote ist auf das, was in Deutschland passiert. Ich meine, es ist natürlich auch fatal, dass es halt zeitgleich, oder ist das ein Zeichen? Ich weiß es nicht, dass halt zeitgleich mit Trumps Sieg eben hier die Ampel zerbricht. Also es ist ja einfach, also ja, es ist einfach irre, dass man sich da wirklich auch nicht mehr, offensichtlich nicht mehr fähig ist, sich da irgendwie zusammenzureißen. Vor allen Dingen, weil ja die Frage ist, du hast Söder erwähnt, wie er mit den Grünen umspringt. Was soll denn überhaupt passieren nach der Wahl? Also wer sollte da miteinander koalieren? Also das ist einfach, ja, also 30% wünschen sich die große Koalition zurück. Vielleicht erinnern sich irgendwie diese 30% nicht mehr so richtig dran, wie die große Koalition war und was das halt war. Also ja, das ist wirklich das, was mir am meisten Sorge macht, dass halt, dass es irgendwie fast schon so wirkt, dass die Politiker eben irgendwie nicht mehr vernünftig miteinander umgehen können und auch nicht mehr miteinander eben reden und entscheiden können. Und wir haben halt nicht so eine Situation wie in den USA, wo jetzt ja offensichtlich, also sehr große Polarisierung, die Republikaner haben mindestens Präsidentschaft und Senat gewonnen, heißt, sie können eben bis zu einem gewissen Grad durchregieren. Sowas gibt es in Deutschland halt nicht. In Deutschland muss man miteinander klarkommen. Und wenn man das halt irgendwie nicht hinbekommt, wenn das gerade die seriös oder die demokratischen Kräfte nicht hinbekommen, dann wird es halt irgendwann vielleicht auch so sein, dass dann eine AfD durchregieren kann. Und das ist halt das Problem. Und das müssen sich alle bewusst machen. Aber da sehe ich halt noch wenig Einsicht, muss ich sagen.
Sehe ich auch keine Einsicht. Ich sehe eher, dass das reine Machtkalkül. Der Fritz, der sieht sich als Kanzler und das will er jetzt mit aller Macht werden.
Ja.
Und er nimmt auch keine Rücksicht und überschreitet zusammen mit seinem Freund Magus dann doch gewisse Grenzen. Ja. Und wir haben natürlich auch das, was ich schon mal zu Beginn angesprochen habe. Ich habe mit dem Karl Hake, dem Sohn des Künstlers Hans Hake, die Tage zusammengesessen, Amerikaner, New Yorker, ewig dort. Ja. Er sagt halt, der Trump hat halt Empathie, er hat dieses Einfühlungsvermögen gehabt. Durchaus auch für die Anführungszeichen falschen Themen, ja, aber er hat die Leute mitgenommen. Ja. Und das ist halt bei deutschen Politikerinnen und Politikern momentan nicht so sehen. Ja, der Einzige, der da in die Richtung ein bisschen geht, wird von vielen Beobachtern so gesehen, ist eben Robert Habeck. Bei allen anderen nimmt es man nicht ab. Also bei einem Scholz-O-Maten nicht, genauso wie bei einem, ja, einem Merz, der mit einem Frauenbild der 50er Jahre dort rum agiert. Also da fehlen auch die Führungspersönlichkeiten, die Kandidatinnen, Kandidaten, denen, die auch dem Volk aufs Maul schauen, ohne eben dem Volk nach dem Mund zu reden. Da haben wir schon auch ein Problem und das spiegelt sich auch in der Kommunikation, in den seriösen und auch in den sozialen Medien wieder, finde ich.
Ja, finde ich auch, absolut. Ich meine, teilweise ist es ja gut so, dass wir noch nicht eine Person haben wie jetzt ein Trump, der dann irgendwie die Massen dann anscheinend dann auch irgendwie auf eine andere Art und Weise begeistern kann. Ist ja gut, dass wir jetzt bei AfD und bei konservativeren, rechteren Kreisen in der CDU so eine Person noch nicht haben. Wäre noch schöner, wenn das so wäre. Aber ja, wer weiß, wo wir noch landen. Also ja, ist irgendwie ein bisschen
düster heute, glaube ich,
aber so ist es halt.
Ja, die Politiker, ja. Politiker haben und das ist, glaube ich, schon eines der Kernprobleme, dass eben die da oben, ja, die in Berlin, die in Washington, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, dass die einfach nicht mehr akzeptiert waren und dass viele denen auch nicht mehr trauen. Das ist dann schon bedenklich.
Ja, genau. Deswegen mal schauen, irgendwie, wie gesagt, wir sind heute etwas düster unterwegs und auch etwas schlecht gelaunt unterwegs, aber es ist auch die, glaube ich, die richtigen Zeiten dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Zuversicht vielleicht. Aber ja, also viel Hoffnung bleibt mir gerade nicht. Und dann kommt noch dazu Wahlkampf an Weihnachten, auch schön. Wenn man jetzt schön mal, ne, auf den Weihnachtsmarkt geht, dann sich irgendwie bei Glühwein oder was auch immer sich dann irgendwelche Wahlkampfparolen anhören, ist auch nicht schön.
Zum Abschluss für die, die es schauen, nochmal ein Zitat von Carsten Buch aus besagten Podcast, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich finde schon, als ehemaliger Journalist, dass ich das gerne zitieren möchte oder muss. Es geht immer mit der Aushöhlung der Pressefreiheit los, im Namen der Wahrheit, und als nächstes wird die Justiz unabhängig gemacht. Es ist Gefahrenverzug, ich sehe das durchaus, in den USA natürlich noch mehr, beim Angriff auf die seriösen Medien, aber auch hier in Deutschland. Und wir haben ja auch in diesem Podcast das ein oder andere Thema diskutiert, wo wir eigentlich andere Entscheidungen in der Medienpolitik entsprechend gehabt hätten. Also, in dem Sinne, auch wenn es düster, heute ein düsteres Thema war und unser Hintergrund etwas düster ist, aufgeben zählt nicht. Dazu haben wir zu viel zu verlieren, muss man auch wieder sagen.
So sieht's aus. Lars, bis zum nächsten Mal.
Schöne Woche.
Ebenso.